Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Daniel Buß. Und jetzt hoffe ich mit Alois Theisen. Er ist der Fernsehchefredakteur des Hessischen Rundfunks. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Die Leitung klappt. Rundfunk über 90 Jahre, dann doch immer wieder schön, das Erlebnis Live-Schaltung zu machen. Herr Theisen, weswegen ich Sie gebeten habe, an unserer Sendung teilzunehmen, ist zum einen, Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir haben vorgestellt, wie denn Unternehmen auf möglicherweise Krisen vorbereitet sind. Und ich will mit Ihnen diskutieren und mit mir im Studio ja auch Daniel Buß, der vor Ort war, zum Beispiel bei Trainings. Wie werden Journalisten überhaupt darauf vorbereitet? Hören wir uns aber erstmal noch einen Ausschnitt aus einer Sendung Ihres Programms an, Main Tower. Das ist die Sendung vom 26. März.
Hier hinter mir ist das weiße große Haus zu sehen. Dort wohnen die Eltern. Dort ist auch Andreas L. regelmäßig zu Hause. Er hat ja noch eine Wohnung in Düsseldorf. Wir hatten es eben im Beitrag gehört. Die Polizei ist mittlerweile angekommen. Wir haben da ein paar Bilder gefilmt. Heute Nachmittag war das, gegen 16 Uhr. Ja, die Nachbarn hier, sofern sie noch mit den Medien reden, man muss sich das mal nur mal so vorstellen. Hier ist ja ein riesen Presseaufkommen derzeit. Die Presse aus der ganzen Welt ist da. Japanisches Fernsehen, französisches, englisches, amerikanisches, russisches, spanisches, also überall sind die Satellitenwagen und das sind jetzt hier nur 4. Da hinten in der Straße stehen noch 8 Stück und es sollen noch viel mehr kommen. Die Menschen sind natürlich jetzt hier alle irgendwie, die Nachbarn haben schon so jetzt schon die Nase voll, machen die Rollläden runter und die Türen zu. Für die ist das ja alle auch unerträglich und zu viel des Guten, was hier passiert ist und dass sie auch alle jetzt so im Fokus stehen.
Herr Theisen, wie ist bei Ihnen diese Sendung ausgewertet worden?
Die Sendung hatte ja 4 Elemente, 2 Beiträge und 2 Live-Schalten. Die letzte Live-Schalte war dann wieder in das eigentliche Gebiet zu Herrn Wert, der für den WDR und die ARD am Unfallort selbst ist oder in der Nähe des Unfallorts. Ich habe gestern noch mit dem Kollegen gesprochen, der diese Live-Schalte gemacht hat. Ich wusste nicht, dass wir im Hintergrund das Haus der Eltern haben und einen der Wohnsitze des Co-Piloten. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten auf dem Marktplatz gestanden. Ich muss allerdings sagen, wenn man die Bilder sieht, die wir auch eingespielt haben, es gab da nichts mehr zu enthüllen. Dort standen mindestens 50, 60 Medienleute vor diesem Haus, Reporter aller möglichen Zeitungen, Hörfunkstationen und Fotografen und Kameraleute. Und der Kollege hat ja auch geschildert, man konnte das auf dem Bild sehen, es gab da schon im Dutzend Übertragungswagen, Satellitenübertragungswagen. Aber dennoch bin ich der Ansicht, dieser Wohnsitz der Eltern, auch wenn dort der Co-Pilot seinen eigentlichen Wohnsitz oder einen seiner Lebensmittelpunkte hatte, der tut nichts zur Sache, den hätten wir nicht zeigen sollen.
Aber Herr Theisen, wir sprachen ja davor, wie sich Unternehmen vorbereiten mit Krisenhandbüchern. Die Wahl des Schauplatzes, was darf da überhaupt zu sehen sein oder nicht, das ließe sich ja vorher einordnen. Gibt es denn so etwas wie ein Handbuch für die Krisenkatastrophenberichterstattung, eine Checkliste für Mitarbeiter, die da ja auch plötzlich in so eine Situation geraten?
Nee, so ein Handbuch gibt es nicht. Es gibt diesen Pressekodex, der ja auch schon in der Sendung angesprochen wurde. Es gibt unser Leitbild, dass wir fair, objektiv, unabhängig, unvoreingenommen berichten. Es gibt so viele denkbare Krisenszenarien, dass ich es auch für einen denkbaren Blödsinn hielte und halte. Ich spreche immer wieder mit Kollegen, mit den Redaktionsleiterinnen, aber auch mit den Reportern über Situationen, auch anhand von Beispielen, die ich selbst erlebt habe und Fehlern, die ich selbst gemacht habe, um ein Bewusstsein zu erzeugen, dass der Schutz der Persönlichkeitsrechte, der Schutz der Menschenwürde für uns ein ganz hochrangiges Gut ist, dass junge Reporter Fehler machen, dass sie sich von der Situation mitreißen lassen. Die Gefahr ist groß und deswegen spreche ich immer wieder auch an eigenen Beispielen, die ich erlebt habe. Und da machen übrigens erfahrene Reporter genauso viele Fehler. Es ist ja schön, was der Kameramann des ZDF eben erzählt hat. Ich war ja selbst 2 Jahrzehnte beim ZDF. Es gibt sicher den Druck nicht aus der Zentrale. Der größte Druck entsteht bei den Reportern meist von sich aus, weil sie denken, jetzt ist meine Chance, jetzt will ich eine große Story haben. Und ich sage denen immer, wir können nur mit fairen Methoden an Geschichten kommen. Aber dass es auch in diesen Situationen den Wunsch gibt, dass man einen besonderen Augen- und Ohrenzeugen hätte, dass man das besondere Bild hat, aber immer unter diesem großen Dach, es muss diesem Pressekodex und unserem Leitbild entsprechen.
Nun hat Ihr Kollege ja auch etwas richtig gemacht aus meiner Perspektive. Er hat den Klarnamen nicht vollständig genannt, sondern ihn abgekürzt. Und da ließe sich ja vermuten, dass Sie ja doch irgendwie hausinterne Regeln haben. Der RBB und auch die Tagesschau machen es genauso. Gibt es da eine Absprache?
Also zwischen den Sendern gibt es jetzt in diesem Fall keine Absprache zwischen den Sendern der ARD. Wir halten das bis heute so, dass wir den Namen abkürzen und dass wir auch das Bild unkenntlich machen, die Fotos, die wir natürlich auch vorliegen haben. Das gilt bei uns immer bis zu dem Punkt, bis jemand verurteilt ist. Natürlich könnte man das hier auch anders sehen und wir schalten, und das ist eine Regel, im Zweifelsfall wissen alle, befragen wir immer mal unsere Juristen. Und wir hatten an dem 26. eigentlich schon die Freigabe, das Bild unverpixelt zeigen zu können. Wir machen das bis heute nicht, auch wenn sicher bei dieser Schwere des Falles ein ganz überragendes Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht. Aber ich halte den Fall noch nicht für abschließend geklärt. Es gibt sehr starke Indizien, wie sich das Ganze zugetragen hat. Aber ich bin der Ansicht, dann muss das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit auch da mal zurückstehen. Hinter dem Recht, das auch und gerade ein Toter hat, dass seine Rechte gewahrt werden. Er kann sie selbst nicht mehr aktiv wahren. Umso mehr sind wir aufgefordert, also die Rechte zu respektieren.
Und vor allen Dingen auch die Rechte der Eltern, die ja jetzt stigmatisiert sind im Prinzip. Und ich kann mir vorstellen, auch den Wohnort wechseln, weil sie in dieser Nachbarschaft mit dieser Ablichtung, mit dieser Medienpräsenz da nicht mehr leben möchten. Gibt es aus Ihrer Perspektive Dinge, die man tatsächlich auch medienübergreifend nochmal weiter vertiefend diskutieren sollte? Sie erinnern sich ja auch an das Geiseldrama von Gladbeck. Da gab es ja dann auch so etwas wie ein Agreement unter den journalistischen Medien, die dann gesagt haben, nein, mit Geiselnehmern werden wir keine Interviews mehr führen zum Beispiel.
Ob wir jetzt anhand dieses Falles sowas brauchen, weiß ich nicht. Dafür bin ich zu weit weg. Ich war nicht in Haltern. Das ist das Gebiet des WDR. Und wie der Kollege Kort ja eben geschildert hat, ist das ja alles angeblich vorbildlich gelaufen. Ich will das auch mal so akzeptieren. Ich habe auch nichts anderes gesehen und bisher auch nichts anderes gelesen. Ich glaube, bisher müssen an diesem Fall keine neuen Regeln aufgestellt werden oder könnten aus dem Fall neue Regeln abgeleitet werden. Ich glaube auch, wie der ZDF-Kollege, dass wir aus den vielen Vorgängen Lady Di und was es alles gegeben hat, aus dieser ganzen Diskussion doch in den Medien und zwar querbeet, ob öffentlich-rechtliche oder private, ob einzelne Kameramänner und Fotografen doch erheblich dazugelernt haben, dass es dann immer wieder mal Auswüchse gibt. Das kann nicht ausgeschlossen werden, aber es insgesamt, glaube ich, ist doch ein größeres Bewusstsein gewachsen, dass Rechte anderer durch unsere Arbeit auch immer tangiert werden oder werden könnten und dass man dort vorsichtig sein muss.
Ich kriege ja auch Twitter-Feedback. Zum Beispiel wird nochmal die ganze Problematik der Spekulationen aufgeworfen. Sollte man spekulieren mit den Worten, wir können jetzt nicht spekulieren und macht es dann doch? Muss man Sendezeit füllen? Ist das tatsächlich so ein Druck, auch um der Informationserwartung gerecht zu werden?
Also es geht sicher nicht darum, Sendezeit zu füllen. Die ARD hat viel breiter noch als das ZDF berichtet und ich habe einiges davon gesehen. Wir haben ja selbst einen Luftfahrtexperten gestellt. Wir haben uns am Anfang darauf eingestellt, dass wir eigentlich mehr sozusagen Hintergründe beitragen. Wie funktioniert so eine Tür im Cockpit und. Und das haben wir dann auch weitgehend gemacht. Und die ganze Zeit für die ARD, für das erste Programm, unseren Luftfahrtexperten Michael Immel im Studio sitzen gehabt. Wir sagen da immer, das steht auch übrigens im Pressekodex, dass natürlich die Fakteninformation und die Vermutung und die Schlussfolgerung deutlich voneinander getrennt werden müssen und gekennzeichnet werden müssen. Und selbstverständlich, wir haben in der ARD zum Beispiel am ersten Tag eine Debatte geführt, sollen wir das heute Abend kommentieren? Und dann kamen wir zu dem Schluss, ich stand als Ersatzkommentator, falls es dazu käme, bereit. Ich habe gesagt, nee, wir können das nicht kommentieren, außer wir wissen bis heute Abend definitiv und abschließend, also bis zu den Tagesthemen, dass es ein Terroranschlag war. Und nur für den Fall, und wir machen ja sonst immer von Montag bis Donnerstag einen Kommentar und der fällt nie aus. Und wir haben dann beschlossen in der Chefredakteurinnen- und Redakteursrunde, heute gibt es keinen Kommentar, es sei denn, es war erwiesenermaßen ein Terroranschlag.
So, Alois Theisen, er ist Chefredakteur Fernsehen des Hessischen Rundfunks. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben.
Gerne. Tschüss.